möchte ich als Camper vor meinem Haus eine Wand, eine weiße Wand von Wohnmobilen haben, die ganze Zeit, die da übernachten bei mir in der Straße? Die Antwort ist ja natürlich nein, das möchte ich nicht.
Iconic Campers, der Camping- und Caravaning-Podcast.
Saisonstart, das Wohnmobil steht vor der Tür, fertig machen, los geht's. Mensch, an was muss ich denn alles denken? Die Reise durch unseren Iconic Campers Podcast startet mit dem Ausmotten der Fahrzeuge bzw. Wohnwagen. Dann fahren wir los. Was ist hier alles zu beachten? Ja, und dann geht's auf die Reise. Und wir beenden den Podcast mit dem Ziel. Ich begrüße Thomas Reimann. Servus.
Hallo, grüß dich, Peter.
Ja, du bist ja vom ADAC bzw. von pintcamp.de. Nur ganz kurz, was ist da dein Job?
Ich bin Pressesprecher von pintcamp.de. Pintcamp ist das Campingportal des ADAC. Das erklärt es am einfachsten.
Bist du selber oft auf Camping unterwegs?
Ja, ich bin kein klassischer Camper, der mit eigenem Reisemobil oder mit dem Wohnwagen unterwegs ist oder mit dem Zelt, sondern ich miete mir häufiger ein Reisemobil, meistens so im Kastenwagenbereich unterwegs mit meiner Frau zusammen. Oder ich miete vor Ort ein Mobilheim oder ein Zelt oder ähnliches.
Da bist du auf jeden Fall flexibel und wo du mieten musst, weißt du bestimmt auch relativ schnell. Bald ist ja Ostern. Ja, das sind mindestens 4 Tage, wo man kurz Camping machen kann. Ja, und vor dem Urlaub beginnt natürlich das Ausmotten bzw. Start fit machen für die Saison. Okay, manche Dinge sind klar. Gut lüften, alles schön putzen, reinigen, innen, außen. Ja, auch logisch mal den Reifendruck prüfen. Was muss man denn alles noch beachten? Kann ich sagen, wer gut vor dem Winter eingemottet hat, dann geht's im Frühjahr schnell. Also Thema Wassergas. Muss ich die Wassertanks nochmal richtig reinigen, auch wenn ich es im Herbst schon mal ordentlich gemacht habe?
Ja, man kann in der Regel sagen, wenn ich es gut vorbereitet habe, dann ist natürlich die Arbeit im Frühjahr deutlich geringer. Es kommt auch immer darauf an, wo das Fahrzeug gestanden hat. War es in der Halle oder war es im Außenbereich unterwegs? Beides ist durchaus möglich und beides ist auch sicher. Wenn es im Außenbereich gestanden hat, dann mal gucken, ob noch Wasser im Tank war. Wenn ja, dann nochmal schauen, hat es vielleicht gefroren, hat der Tank vielleicht eine Beschädigung bekommen. Bei niedrigen Temperaturen kann das schon mal vorkommen. Sind die Leitungen alle noch frei? Einmal vernünftig durchspülen, das sollte man auf jeden Fall machen. Und dann gibt es auch im Handel entsprechende Zusätze fürs Trinkwasser, die das dann aufbereiten oder vielmehr dafür sorgen, dass eben Trinkwasser länger frisch bleibt und auch nicht kontaminiert wird von Viren, Bakterien und was sonst so den Camperalltag ein bisschen prüben könnte. Das gleiche gilt für den Treibstoff. Die meisten Campingfahrzeuge sind ja Dieselfahrzeuge. Wenn der Dieseltank so für sich so ein bisschen längere Zeit hatte zu stehen, dann kann es schon mal vorkommen, das kennen wir auch aus dem Bootssport, dass dort sich die sogenannte Dieselpest ausbreitet. Das verunreinigt dann den Diesel, der klumpt dann und dann kann das eben auch dazu führen, dass mein Fahrzeug einfach nicht mehr fährt, weil der Treibstoff nicht mehr durch die Leitung kommt. Auch dazu gibt es entsprechende Zusätze. Wenn ich normalen Diesel tanke an der Tankstelle, ist der eigentlich schon so vorbereitet, dass der auch längere Standzeiten souverän hinter sich bringt. Falls es aber mal der Fall sein sollte, ist mit entsprechenden Mitteln wirklich dem beizukommen. Man muss allerdings den Tank einmal komplett leeren. Das sollte man von einem Fachmann machen lassen und dann wieder füllen. Das kann man zum Winter sagen. Für den Start in die Saison, hattest du schon gesagt, wichtig ist der Reifendruck. Bremsen checken lassen, ADAC zum Beispiel bietet ja auch immer so Winterchecks oder Frühlingschecks an. Zum Beispiel gibt es eine Wohnmobilstation in der Nähe von Köln bei Hürth. Dort kann ich mich anmelden und mein Fahrzeug komplett durchchecken lassen, ob das wieder okay ist, ob das Gewicht stimmt, ob die Gasanlage in Ordnung ist, ist auch immer ganz wichtig.
Das sind wirklich wichtige Schritte. Also nochmal schnell zum Wasser. Entkeimungsmittel brauche ich und dann ein Mittel, damit das Wasser vielleicht länger hält.
Genau.
Bevor man den Wassertank füllt, müssen alle Abgasventile und das Sicherheitsventil natürlich geschlossen sein.
Ja.
Und bevor man es reinfüllt und wenn man es reinfüllt, soll man mal gucken, ob auch wirklich alles dicht ist und schnell reagieren, falls da irgendwas tropft.
Ja.
Ja, und Gasflaschen anschließen ist eigentlich auch relativ einfach.
Gas ist relativ einfach. Man sollte mal schauen, habe ich denn noch Adapter mit, wenn ich ins Ausland fahre? Weil da häufiger zwar Campinggas zu kaufen ist, aber eben mit anderen Anschlüssen als bei uns zum Beispiel. Und wenn ich dann einen Adapter habe, geht das ganz einfach, den Tausch der Flaschen vorzunehmen.
In welchen Ländern bräuchte man üblicherweise Adapter?
Also zum Beispiel in Skandinavien, Schweden zum Beispiel. Bei den Engländern ist alles anders. Ja, das kann auch in Spanien, in südlichen Ländern, gibt es auch unterschiedliche Gasflaschen. Teilweise wird einem dort auch empfohlen, die Flaschen vor Ort zu kaufen tatsächlich und den entsprechenden Anschluss gleich zu nehmen. Aber mit einem guten Adapter, auch im Fachhandel erhältlich, ist das kein Problem eigentlich.
Okay, der ADAC hat eine Checkliste, ich habe sie hier mal ausgedruckt, die fügen wir natürlich unten noch mit ein.
Ja.
In den Shownotes, also Überprüfung Fahrzeugtechnik. Ja, da geht es natürlich nicht nur um Batterien, Kühlwasser, Motor, das kann ein Experte machen, kann man selber auch mal nachschauen.
Ja.
Außenreinigung, Innenreinigung, Gas, Wasser.
Das Wichtigste, was man von außen auch sofort sieht, das Wichtige sind halt die Reifen, ja, der Motor muss funktionieren, der soll nicht überhitzen. Das heißt, da muss ich dann schon mal schauen, ob der Ölstand noch okay ist und ob das Kühlwasser noch okay ist. Das sind so die ganz wesentlichen Facts. Das mache ich ja auch bei meinem privaten Fahrzeug normalerweise. Schaue ich ja ab und zu mal nach oder lasse es in der Werkstatt warten.
Ja, nebenbei noch Scheibenwischer, Schlösser vielleicht mit Graphit mal besprühen. Die Bremsen, die könnten gerostet sein.
Die Fenster bei Wohnmobilen und bei Campingfahrzeugen generell sind ja häufig gar nicht aus Glas, sondern aus Acryl. Die verspröden häufig, die kann man auch vernünftig reinigen, dann wieder in Form bringen. Auch die Dichtung an den Fenstern, gerade bei Reisemobilen, die kann man dann mit entsprechenden Mitteln ein bisschen geschmeidiger halten, dass sie nicht verspröden, nicht so schnell kaputt gehen. Das sind so die neuralgischen Punkte, auf die man auf jeden Fall Rücksicht nehmen sollte und auch mal genau checken. Reicht einmal im Jahr, wenn man das überprüft und das ein bisschen pflegt, dann hat man eigentlich die ganze Saison keine Sorgen mehr.
Man kann ein bisschen was mitnehmen, wenn man dann Zeit hat am Campingplatz.
Ja, ja.
Ein bisschen.
Das muss man beim Camping immer sagen, auch wenn man jetzt vielleicht noch nicht so erfahrener Camper ist. Camper in der Regel, die helfen einander. Ja? Wenn man da den Nachbarn mal fragt, kannst du mir mal einen Tipp geben, ich habe das und das Problem mit dem Fenster, dann ergibt sich schon mal ein gutes Verhältnis, weil man um einen Rat bittet und der wird immer eigentlich gerne gegeben. Auch die helfen beim Rangieren, beim Einparken und so weiter. Also in der Camper-Community ist man gut aufgehoben und da muss man auch keine Scheu haben und sagen, ich bin Anfänger, sondern ganz im Gegenteil. Gerade wenn die Kollegen merken, dass derjenige vielleicht noch nicht so erfahren ist, dann sind die schon gerne bereit, da einen zu unterstützen.
Wer einen Fahrradständer hat, vielleicht sogar mal das Fahrrad auf Sicherheit prüfen?
Also Fahrräder werden ja in unterschiedlichster Form transportiert, in der Heckgarage zum Beispiel, wenn die hoch genug ist, oder im Innenraum bei Kastenwagen, oder ich habe hinten einen Fahrradanhänger. Da muss ich dann auch immer drauf achten, wohin ich fahre. Wenn ich so ein Anhängsel habe, Fahrradständer, wo die dann montiert sind, die Fahrräder, dann muss ich halt in den Niederlanden beziehungsweise in Frankreich, aber auch in Italien so eine Art, ja, Warndreieck ist das nicht, sondern ein Viereck.
Warntafel, ne?
Ja, genau, mit unterschiedlichen Rot und Weiß gestreift. In Frankreich sind es 3 Streifen, in Italien nur 2 und so weiter. Da muss man aber genau drauf achten. Das kann dazu führen, dass man angehalten wird von der Polizei und dann auch heftiges Bußgeld bezahlen muss, wenn man diese Schilder nicht mitführt. Und die müssen genau für dieses Land dann auch zugelassen sein. Aber auch das erfährt man, wenn man diese Checklisten sich nochmal anschaut und wenn man sich vorher anschaut, wohin möchte ich denn fahren, welche besonderen Regularien sind denn dort vorhanden, die mir das ermöglichen, dass ich dann auch mit dem Fahrrad oder mit dem Fahrradanhänger oder mit dem Fahrradgepäckträger fahren kann.
Ausgemottet und jetzt geht's endlich los. Nee, vielleicht doch noch nicht. Also Thema Gewicht, das hast du vorhin ja angesprochen. Also
ja,
die Tricks kennen wir ja so ein bisschen, mit weniger Wasser losfahren, den Bierkasten zu Hause lassen oder vor Ort kaufen. Aber welche Tipps hast du denn fürs Gewicht?
Viele Wohnmobilfahrer wissen eigentlich schon, dass ihr Wohnmobil, wenn es eine sehr gute Ausstattung hat, möglicherweise an diese berühmte Gewichtsgrenze von 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht kommt. Bis dahin kann ich dieses Fahrzeug mit einem ganz normalen Führerschein Klasse B fahren. Gar kein Problem. Ist auch unabhängig davon, wie lange ich den Führerschein schon habe. Ich kann das Fahrzeug fahren. Das funktioniert also ganz hervorragend. Wenn ich da drüber komme, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder ich habe einen Führerschein, der mir erlaubt, mit einem Fahrzeug zu fahren, was ein höheres Gesamtgewicht hat. Allerdings muss ich dann das Fahrzeug auch entsprechend auflasten, nennt man das. Dass es also höhere Lasten tragen kann. Das kann damit zusammenhängen, dass man dann andere Stoßdämpfer braucht und Ähnliches am Fahrgestell ein bisschen etwas verändern muss bei der Federung. Oder aber ich schaue halt, wie viel mein Fahrzeug eigentlich wiegt, wenn ich losfahre. Und das kann ich jedem empfehlen, auch zum Start der Saison. Fahr mit deinem Fahrzeug, halbgefüllte Tanks, mal zum ADAC zum Beispiel, zu einer der Wiegeaktionen des ADAC und lass es mal wiegen. Und dann sieht man schnell, oha, diese 3,5 Tonnen, die sind vielleicht schneller erreicht, als ich dachte. Häufig ist es so, dass man ein Fahrzeug hat, das vielleicht, ich sag mal, knapp unter 3 Tonnen wiegt. Dann darf ich mit Besatzung und Fahrrädern und was ich immer mitnehme, eben nochmal 500 Kilo zuladen. Das hört sich auf den ersten Blick oder aufs erste Hören wirklich sehr, sehr viel an, ist es aber nicht am Ende des Tages. Wenn ich mit 4 Personen unterwegs bin, dann kommt da schon schnell einiges zusammen. Und dann ist ganz schnell passiert, dass ich eben diese Zuladungsgrenze überschreite. Und das sollte nicht passieren. Im schlimmsten Falle kann es so sein, wenn ich einen Unfall verursache oder an einem beteiligt bin mit zu viel Gewicht, dann trifft mich, obwohl ich möglicherweise gar nicht schuld bin, immer eine Teilschuld, weil ich mit einem Fahrzeug gefahren bin, das nicht mit dem zulässigen Gewicht unterwegs war. Und das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden. Im Ausland werden dafür auch recht hohe Bußgelder dann verlangt. Und man muss vor Ort sicherstellen, dass man weiterfahren kann, dass man das zulässige Gesamtgewicht auch wieder erreicht. Also zur Not muss ich meine Fahrräder am Wegesrand stehen lassen. Ja,
oder die Oma, sozusagen.
Oder die Oma raus ausladen und sagen, sorry, aber jetzt geht's nicht weiter.
Also, okay, großes Problem. Ich verliere aber nicht die Versicherungsgültigkeit, sondern habe eine Teilschuld.
Also es kann tatsächlich dazu kommen, dass ich auch einen Versicherungsschutz verliere. Ja, weil der Versicherer sagt, du hast natürlich eindeutig gegen das Gewichtslimit verstoßen, hast das Fahrzeug total überladen, damit war es nicht mehr verkehrssicher. Und deswegen erlischt auch der Versicherungsschutz bzw. besteht nicht mehr im vollen Umfang. Um dem aus dem Wege zu gehen und diesen Bußgeldern aus dem Wege zu gehen, kann ich jedem nur raten, wiege dein Fahrzeug am besten vor Fahrtantritt. Wenn das nicht möglich ist, dann auf jeden Fall, wenn du das ausmottest zum Frühjahr hin, fahr zu einer Wiegestation, geht auch zur Müllverbrennungsanlage fahren und
das
einmal
wiegen lassen. Das wollte ich gerade vorschlagen, dem gebe ich einen Fünfer und dann sagt er, komm, lass mich mal wiegen.
Auch, ja, das geht auch, machen die auch. Dann kann man das wiegen lassen. Man kann auch mobile Wagen kaufen. Vielleicht kennt man noch 2, 3 andere Kollegen, die auch ein Reisemobil haben und dann kauft man sich so eine Waage. Das geht auch. Ja, da fährt man dann drauf. Ist auch wichtig, dass die Achslasten stimmen, also Vorderachse, Hinterachse und so weiter. Auch da gibt es Grenzwerte, die nicht überschritten werden dürfen. Je nach Fahrzeugtyp. Steht alles im Fahrzeugschein auch mal drin, was zulässig ist und was nicht. Kann man sich genau informieren.
Okay, ich habe ausgemottet, geputzt, gepackt, Flüssigkeiten geprüft, gewogen und jetzt kann ich los. Ach nee, du sagtest ja gerade Papiere. Was muss ich denn da eigentlich mit mir tragen?
Also was ganz wichtig ist natürlich die Fahrzeugpapiere. Okay. Die sollte ich schon haben, also den Fahrzeugschein. Den Brief, der bleibt schön zu Hause. Das ist ja sozusagen meine Eigentumsurkunde. Und was wir immer sagen, bevor ich losfahre, vergessen viele, eine vernünftige Reiseapotheke. Ja, wenn unterwegs mal was passiert, ich schneide mich irgendwo, Finger verknackst und so weiter. Die Kinder bekommen Fieber, irgendwas in der Art. Wenn man eine vernünftige Reiseapotheke hat, dann ist man den kleinen Erfordernissen und kleinen Katastrophen des Alltags dann doch schon sicher gegenüber und ist dem gewachsen. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Und zum anderen brauche ich natürlich auch Führerschein. So wie mit jedem normalen PKW, den ich bewege, muss ich mich ausweisen können. Und wenn ich ins Ausland fahre, natürlich nicht vergessen, dass man im Ausland möglicherweise auch Maut entrichten muss. Ja? Deswegen vielleicht, wenn ich durch Österreich oder durch die Schweiz fahre, rechtzeitig die Vignette besorgen. Mein Tipp natürlich, machen Sie das über den ADAC im Voraus, dann sind Sie auf der sicheren Seite. Die sagen Ihnen auch, welche Vignette für Ihr Fahrzeug die richtige ist. Es gibt auch sogenannte Mautboxen. Wenn ich also häufiger hin und her fahre, zum Beispiel von Bayern immer nach Italien an Gardasee mich bewege, dann kann ich auch eine Mautbox installieren lassen, die automatisch, ohne dass ich jetzt jedes Mal eine neue Vignette für einen 10-Tages-Trip kaufen muss, das dann für mich abbucht. Auch da bin ich auf der sicheren Seite. Also da sind schon ein paar Sachen, an die man auf jeden Fall denken sollte. Wenn ich mit der Familie unterwegs bin, so einen Impfpass mitnehmen, wäre auch nicht schlecht, würde ich sagen. Das gibt einem Sicherheit vor Ort, wenn irgendwo etwas passieren sollte, wo dann vielleicht der Arzt nochmal fragt, Mensch, bist du geimpft gegen Diphtherie, Tollwut, was auch immer.
Guter Hinweis, danke. Und natürlich, wer es hat, eine Auslandskrankenversicherung. Ja. Okay, jetzt kann ich endlich losfahren. Los geht's, Streckenplanung machen, die Strecke nach Italien, Brenner, naja, ist momentan schwierig vielleicht.
Ja.
Ostern ist ja der Start vieler in den Campingurlaub. Doch wo fahre ich denn hin? Oder bin ich schon wieder zu spät dran, dass man sagt, Mensch, hast früher gebucht, hast schon im November gebucht, dann hast du noch einen Platz erwischt?
Also Ostern, da hast du richtig gesagt, das ist der klassische Start in die Campingsaison, auch für die Campingplatzbetreiber. Viele haben jetzt schon geöffnet oder das ganze Jahr geöffnet, aber dann häufig nur eines Platzes schon mal hergerichtet, aufgemacht. Aber der richtige Betrieb geht zu Ostern los. Da haben die meisten Leute auch ihr Fahrzeug wieder fit gemacht. Und dann kann es losgehen. Und dann fragt man sich durch, wohin geht's und was kann ich machen? Für viele ist der erste Trip gar nicht so ein wochenlanger Ausflug, sondern eher so 2, 3, 4, 5 Tage fahre ich mal irgendwo hin. Das heißt also, die Strecke, die ich zurücklegen werde, ist eher im überschaubaren Bereich. Also man sagt ja mal so, Faustregel, fahre man nicht mehr als 200, 250 Kilometer am Tag. Und wenn man dann auch irgendwo sich was anschauen möchte, dann ist man mit einer Strecke von 400, 500 Kilometern hin und zurück eigentlich schon ganz gut bedient. Und dann kommt es darauf an, wo finde ich denn jetzt den geeigneten Platz? Und dazu muss man wissen, dass gerade zum Anfang der Saison die beliebten Plätze natürlich alle schon sehr, sehr gut gebucht sind. Also wir sehen das auch bei PinCamp. Über pincamp.de kann ich auch online meinen Campingplatz reservieren und buchen direkt, dass vor allem die Nachfrage in Deutschland im Moment sehr, sehr hoch ist und da besonders die Plätze an der See, am Wasser, ja, und in den klassischen touristischen Hotspots am Bodensee, in der Eifel, in den Alpen schon ganz gut gebucht ist. Aber man bekommt immer noch irgendetwas, wenn man bereit ist zu schauen, wo kann ich denn hier noch einen freien Platz finden, der auch meinen Ansprüchen entgegenkommt. Und dazu kann ich dann Filterfunktionen nutzen. Ich möchte gerne auf einen 5-Sterne-Platz mit einer sehr hohen Qualität, möglicherweise mit einem Schwimmbad dabei und so weiter. Das kann ich alles mir aussuchen und dann werden mir die Plätze angezeigt, die noch freie Kapazitäten haben. Mit Preis natürlich auch. Und
da wollte ich gerade mal nachfragen. Also ADAC Camping, die Webseite, die führt auch zu pincamp.de.
Ja.
Steigen die Preise extrem vor Ostern? Die werden ja dann manchmal wahrscheinlich 25%, 30%, 40% teurer sein plötzlich über Ostern.
Ja, im Campingbereich ist es immer noch so, dass die Campingplatzbetreiber so eine Preisgefüge für sich entwickelt haben oder Preiskategorien, anders als in Hotels. Wenn die Nachfrage sehr hoch ist, dann steigen die Preise automatisch. Das ist im Campingbereich noch nicht durchgehend so. Ja, also bei größeren Plätzen, die sehr, sehr attraktiv sind, da kann man das schon sehen, dass da tagesaktuell die Preise steigen oder sinken. Aber im normalen Campingplatz kann man sagen, dass der in der Frühjahrssaison Preise nimmt. Wir haben zum Beispiel gerade eine Aktion starten, die sagt, 30 Campingplätze in Deutschland und der näheren Umgebung, wo ich für bis zu 30 Euro die Nacht übernachten kann. Das ist ein sehr guter Kurs. Wenn man bedenkt, dass man bei dem Campingplatz Strom, Wasser, Abwasser und so weiter alles hat, dann ist das schon eine ganz vernünftige Größenordnung, mit der man auch ganz gut zurechtkommt. Das ist allerdings dann nicht der 5-Sterne-Platz. Der wird dann in der Regel auch zu Ostern schon deutlich teurer sein.
Ja, Camping ist nicht günstig, man weiß es ja. Aber dieser Deal mit 30 Euro finde ich auch sehr interessant. Was ist denn mit dem Freistehen, beziehungsweise auf der Strecke mal irgendwo freistehen, ohne Campingplatz? Was ist denn da so erlaubt und was sollte man vielleicht eher vermeiden?
Wir sagen grundsätzlich, stell dein Campingfahrzeug dort ab, wo es auch gestattet und erlaubt ist ausdrücklich. Dann hast du gar ein Problem. Dann kommst du mit niemandem ins Gehege und hast auch ein Recht darauf, dort zu stehen. Du spielst ja sicherlich gerade darauf an, dass diese berühmte Wiedererlangung der Fahrtüchtigkeit mir erlaubt, mich an den Straßenrand zu stellen und dort zu übernachten, damit ich am nächsten Tag frisch und munter weiterfahren kann. Und das ist auch richtig so. Diese Wiedererlangung der Fahrtüchtigkeit spielt eine große Rolle. Zum Beispiel sagt auch der ADAC, wenn du unterwegs bist mit dem Fahrzeug auf der Autobahn und du merkst, Mensch, ich bin jetzt schon 6 Stunden gefahren am Stück, ich bin auch ein bisschen müde, dann fahre ich auf den Autobahnparkplatz und mache für 20 Minuten mal die Augen zu und bin dann erholt und kann weiterfahren. Das ist damit gemeint. Wiedererlangung der Fahrtüchtigkeit. Man sagt so bis 10 Stunden ist das okay. Das kann ich auch mit dem Wohnmobil machen. Ja? Was allerdings nicht so gut funktioniert mehr, dass man zum Beispiel nach St. Peter-Ording fährt, mit seinem Wohnmobil sich da abends in eine Seitenstraße stellt und sagt, ja, ich bin doch hier zur Übernachtung nur, um meine Fahrtüchtigkeit wieder zu erlangen. Dann wird man dort selbst schon Schwierigkeiten bekommen, weil einem die Polizei dann sagt, nee, die müssen den Laden hier wieder verlassen. Bitte fahren Sie auf den nächstgelegenen Campingplatz oder auf den nächstgelegenen Stellplatz. Sie dürfen hier nicht weiter stehen, weil Sie Ihr Endziel, Ihr touristisches Endziel erreicht haben und gar nicht auf der Durchreise sind. Dazu gibt es auch Gerichtsurteile. Deswegen sage ich immer, ja, wer unterwegs ist und merkt, hui, ich bin ein bisschen müde oder ich muss noch ein bisschen weiterfahren, habe noch 1000 Kilometer vor der Brust. Natürlich kann der sich auf einen Platz stellen, wo auch die Möglichkeit ist zu parken und darf dann dort übernachten. Allerdings darf er nicht die Markise ausrollen, die Campingstühle rausholen und vielleicht auch noch den Grill anschmeißen. Das ist dann Kampieren, nennt man das. Und das sind Tatbestände, Entschuldigung, das ist ein bisschen ein hartes Wort, aber das deutet schon auf Camping hin. Und Camping ist eine Sondernutzung und das dann nur auf dem Campingplatz oder beziehungsweise auf einem Stellplatz gestattet. Ja, man muss ja natürlich auch schauen, wie es im europäischen Ausland ist. Also wenn ich Camping auf der Straße mache oder mich irgendwo einen Waldweg stelle und dort auch dann Camping mache, dann kann das schon Bußgelder nach sich ziehen. Ja, das darf man auch nicht vergessen, 80 Euro pro Person in Deutschland. Wenn Sie es in Österreich machen oder wenn du es in Österreich machst, möglicherweise noch im Naturschutzgebiet, weil du das nicht gesehen hast, dann gibt es dort empfindlichere Strafen von 500 Euro bis 14.500 Euro. Ja, also das ist kein Spaß. Man sollte da schon drauf achten, wo man stehen kann.
Und ja, vor allem auch in den Städten. Ne? Ich war vor kurzem in Wien, ich durfte auf dem Messeplatz hin, das war leicht, da war ich mitten in der Stadt. Aber mitten irgendwo in der Stadt parken, das kostet teilweise 700 Euro.
Genau, viele Städte, viele touristische Hotspots sind ja dazu übergegangen, zu sagen, du kannst bei mir parken, aber auch nur parken. Du sollst hier nicht übernachten oder campieren oder ähnliches. Und haben dann Verordnungen erlassen, die Camper dann auch mit Bußgeldern belegen, wenn sie dem zuwiderhandeln. So. Das mag dem einen oder anderen ein Dorn im Auge sein. Man darf sich aber, muss sich immer vorstellen, möchte ich als Camper vor meinem Haus eine weiße Wand von Wohnmobilen haben, die ganze Zeit, die da übernachten bei mir in der Straße. Die Antwort ist ja natürlich nein. Das möchte ich nicht. Und deswegen muss ich immer sagen, aha, die Campingfreiheit des einen hört da auf, wo die des anderen anfängt. Ja, wenn ich den anderen einschränke in seinem alltäglichen Leben, dann sollte ich es nicht tun. Das sagt einem auch der gesunde Menschenverstand. Und wenn ich die Möglichkeit nutze, dann sollte ich mich so verhalten, dass ich auch immer wiederkommen kann und auch wieder gerne gesehen werde. Also heißt, ich nehme meinen Müll mit. Vielleicht hinterlasse ich den Platz sogar noch in einem besseren Zustand, als ich ihn vorgefunden habe. Dann passiert in der Regel nichts. Das Problem, was wir jetzt ja besprechen, ist, dass es ja immer massenhaft auftritt, wenn jemand sich irgendwo mal an den Straßenrand stellt. Bei mir zu Hause zum Beispiel in Hamburg im Außenbezirk kommt das schon mal vor, dass hier ein Wohnmobil steht, sagt niemand was. Ja, stört auch keinen, weil es nur einer ist. Weil wenn das 10, 20 sind, dann wird schon ein Problem. Und dann gibt es auch immer die üblichen schwarzen Schafe, die sich dann nicht entsprechend verhalten. Und das wird dann schwierig. Deswegen sage ich immer, wenn es erlaubt ist, das Fahrzeug dort abzustellen, herzlich gerne, mach es. Aber wenn es nicht gestattet ist oder nicht ausdrücklich ausgewiesen ist, dann befindet man sich in einem Graubereich und dann sollte man schon zusehen, dass man den nächsten Campingplatz, den nächsten Stellplatz oder den nächsten Parkplatz, wo das gestattet ist, aufsucht, um sich dort dann auch zu erholen und die Nacht zu verbringen. Darum geht es ja vor allem, die Übernachtung.
Es gibt ja noch weitere Alternativen, zum Beispiel bei Landwirten, Bauern oder im Brauereihof. Da gibt es ja auch diverse Apps,
genau, wo man sich informieren kann. Genau, ich kann ja auf dem Privatgrundstück übernachten, gar kein Problem. Also das ist dann von dem abhängig, der das Privatgrundstück hat, unterhält. Ja, der kann sagen, ja, selbstverständlich kannst du bei mir, ich kann auch beim Bauern fragen, kann ich mich bei dir auf die Wiese stellen? Und wenn der sagt, ja, das darfst du, dann kann ich das machen. Da ist überhaupt nichts gegen einzuwenden. Im Gegenteil, das ist ja genau die richtige Vorgehensweise. Ich frage die Leute, die es dann betrifft, darf ich bei dir stehen? Und wenn der das erlaubt, dann ist da überhaupt nichts gegen einzuwenden. Dann ist das ja, häufig kommt es dann zu Situationen, wo man die Menschen auch näher kennenlernt, mit denen man dann da spricht. Das ist eher bereichernd, also für beide Seiten. Das ist völlig in Ordnung. Wenn ich zum Beispiel an Skandinavien denke, dann gibt es ja dieses berühmte Jedermannsrecht. Das wird auch von Wohnmobilisten häufig missverstanden. Das richtet sich in erster Linie an Menschen, die mit dem Zelt unterwegs sind. Ich kann also in Skandinavien, in Schweden und in Norwegen mit einem Zelt mich tatsächlich überall, wenn es nicht gerade Privatgrund ist, niederlassen für eine Übernachtung. Kein Problem. Mit dem Wohnmobil ist das etwas anders. Das wird in Skandinavien geduldet, möchte ich sagen. Wenn ich mich mit meinem Wohnmobil irgendwo an einen schönen See stelle, eigentlich in der Regel gar kein Problem, wenn ich da eine Übernachtung mache. Das wird erst ein Problem, wenn nicht nur ich alleine da stehe, sondern 10 andere und die vielleicht auch noch ihren gesamten Urlaub dort verbringen. Das ist dann nicht mehr gestattet und dann bekomme ich auch ein bisschen Schwierigkeiten. Ich war im letzten Jahr auf den Lofoten, allerdings nicht im Campingbereich unterwegs, sondern in einem Ferienhaus. Das war super Wetter, ganz viele Wohnmobilisten unterwegs. Die Campingplätze, die auf den Lofoten sich befinden, die waren, ich würde mal sagen, zu einem Viertel gefüllt und der Rest stand frei auf Parkbuchten, auf Parkplätzen und so weiter. Und das hat dazu geführt, dass im nächsten Jahr, also in diesem Jahr 2025, in den Lofoten eine sogenannte Touristensteuer eingeführt wird und auch die Gemeinden dazu übergehen, dieses freie Stehen rigoros zu unterbinden. Das ist eben immer das Problem, wenn ganz, ganz viele diese in Anführungsstrichen Lücken ausfüllen und sich dann dort ja in dem Bewusstsein, ist doch irgendwie erlaubt, was regen sich die Einheimischen auf, sich dann dort hinstellen und das als ihr Recht ansehen. Und da muss man immer sagen, nee, Freunde, ist in dem Fall nur eine Duldung. Einen Rechtsanspruch habt ihr da eben nicht drauf. Wenn ihr mit dem Zelt da seid, dann ja. Schottland gibt es den sogenannten Scottish Outdoor Access Code. Da darf ich tatsächlich, zum Beispiel in den Highlands, darf ich mich tatsächlich hinstellen für eine Übernachtung und kann dort wirklich frei stehen. Ja, in einigen Gebieten, nicht in allen, aber das ist tatsächlich in der Tat so. Und das ist auch ausdrücklich gestattet, mit einem Wohnmobil zu stehen.
Da war ich schon mal unterwegs mit einem Wohnmobil in den Highlands. Sieht spannend aus. Wer Lust hat, kann sich auch mal die kalte Jahreszeit im Sommer in den Highlands aussuchen. Dann sage ich herzlichen Dank. Wir sind sozusagen angekommen. Platz ist gebucht. Entweder Stellplatz oder Fragen oder Campingplatz. Somit sind wir mit unserer Podcast-Reise auch angekommen. Thomas, ich danke dir. Mehr Inspirationen, ich verlinke es auch, gibt es unter PimCamp Magazin und ja über ADAC-Klassifizierung zum Beispiel von Campingplätzen. Wie arbeiten Inspekteure bzw. Tester? Sprechen wir mit einem der weiteren Podcasts. Und das ist auch noch ein spannendes Thema angesprochen. Da gibt es das mit dem Führerschein und da wird sich auch etliches ändern. Thomas, ich danke dir.
Ich danke dir auch, Peter.
Das war der Iconic Campers Podcast. Entspannung pur auf Ihrer Reise.